Hallo, meine lieben Zuhörerinnen. Heute folgt der zweite Teil unseres exklusiven Garden Academy Podcasts zum Thema Klimastadt mit Christian Kotremba. Heute werden wir noch ein bisschen mehr darüber sprechen, was jeder Einzelne tun kann, um sein Wohnumfeld oder seine Gemeinde noch klimagerechter aufzustellen.
Wir haben jetzt viel gehört, so was man machen kann, was in der Kommune machen kann, auf was die Kommunen achten müssen. Aber bei unseren Zuhörer hier von der Garden Academy sind ja auch viele Privatleute jetzt. Wir haben zwar auch Kommunen, die wir auch beraten, aber der Großteil unserer Leute kommt doch eher aus dem privaten Bereich. Was würdest du denen raten? Ja, wie können diese sich oder beziehungsweise was kann jeder Einzelne tun für sich, unabhängig jetzt von der Stadt, ja, um sein Wohnumfeld einfach ein bisschen ja, klimaangepasster zu machen?
Ja, da gibt es ganz viele, ganz tolle Möglichkeiten. Ein ganz zentraler Aspekt sind die Gebäudebegrünungen. Da unterscheidet man ja generell zwischen Dachbegrünungen und Fassadenbegrünungen, wobei man nochmal die Dachbegrünungen aufsplittet in extensive und in intensive Dachbegrünungen. Wenn man jetzt an ein typisches Flachdach denkt, dann werden da meistens eben entsprechende extensive Dachbegrünungen eingesetzt mit einer entsprechenden Substratauflage. Wir empfehlen jetzt beispielsweise in Zeiten des Klimawandels mindestens 15 cm Substratauflage, um entsprechend gegenüber den Trockenzeiten besser gewappnet zu sein. Wir können aber auch intensive Dachbegrünungen entwickeln, das heißt, dann baut man sich sozusagen den eigenen Garten auf das Dach hin drauf und kann dann eben auch entsprechend dieses Dach nutzen, kann dort eben dann auch Sträucher pflanzen, kleinere Bäume beispielsweise, kann Biotope anlegen. Ja, Fassadenbegrünung gibt es generell ja auch zwei Arten. Wir haben die wandgebundene Fassadenbegrünung und die eigentlich ja mehr im Umlauf sich befindende bodengebundene Fassadenbegrünung. Da gibt es auch wieder verschiedenste Arten, also generell Pflanzen, die entlang der Hauswand sich an der Hausfassade hochziehen, sage ich mal, mit Haftwurzeln. Es gibt aber auch verschiedenste andere Pflanzen, entsprechende Rankpflanzen beispielsweise, wo man dann entsprechend ein Klettergerüst bereitstellen muss. Dazu zählt beispielsweise der Blauregen, dazu zählt beispielsweise auch der Wein. Und also generell ist einfach muss man schauen, dass das Gebäude von außen begrünt wird, dass sich also weniger stark das die Gebäudehülle erwärmen kann. Das ist so ein Beispiel, also viel Grün ums Haus, das kann man auch beispielsweise machen, indem man entsprechende Bäume einsetzt, großkronige Bäume, die eben dann auch auf das Gebäude einen entsprechenden Schatten werfen. Entsiegeln ist natürlich ganz wichtig, viele unserer Grundstücke sind ja sehr stark versiegelt, sowohl der Eingangsbereich als auch der Vorgarten, wir haben teilweise riesige Terrassen und das fördert natürlich den Oberflächenabfluss und da muss man einfach schauen, okay, wo gibt es Flächen, die man entsiegeln kann, die man entschottern kann, sprich diese typischen Schottergärten wieder zurückbauen, renaturieren. Genau, das sind so mal zwei ganz wichtige Beispiele, also Gebäudebegrünung und Entsiegelung, sage ich mal.
Ja, damit ist natürlich auch immer ein ziemlicher Aufwand als erstes mit verbunden. Also das ist das, was wir so als Eindruck haben, warum manche Leute es abschreckt, mehr Begrünung zu machen. Das ist so ein bisschen der Irrglaube vielleicht, alles Stein in Stein würde schöner aussehen, beziehungsweise geleckter aussehen. Wie würdest du an solche Leute rangehen? Wie würdest du die davon überzeugen, vielleicht ein bisschen mehr grün zu machen? Oder was ich auch mal gehört habe, es gibt ja auch so für Einfahrten so Begrünungen, dass man da nicht auch dort, wo das Auto steht, nicht unbedingt jetzt alles versiegelt. Wie würdest du da an die Leute rangehen, um da vielleicht mal ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit zu treiben?
Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man den Leuten die positiven Aspekte aufführt, die sich durch Entsiegelungen ergeben. Du hast zum Beispiel jetzt die Einfahrt gedacht, angesprochen. Da kann man beispielsweise mit sogenannten Rasengittersteinen arbeiten oder mit Rasenfugenpflastern. Das heißt, dass man nicht die gesamte Stellfläche oder die Einfahrt entsprechend versiegelt, sondern dass man wirklich Bereiche freilässt, wo Wasser entsprechend verdunsten kann, versickern kann. Und was man dadurch natürlich als ganz positiven Aspekt hat, das heißt, wenn jetzt mal ein Starkregen auftritt und man hat relativ wenig versiegelte Fläche um sein Haus, ist natürlich einfach auch die Gefahr, dass es das Wasser in das Haus eindringt, vor Ort gestaut wird, natürlich deutlich geringer, weil offene Oberflächen einfach die Möglichkeit bieten, dass Wasser verstärkt versickern kann, verdunsten kann vor Ort und wir entschärfen somit eben auch die Problematik von Überschwemmungen beispielsweise Und wir machen ja unser Grundstück einfach viel schöner als vorher. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig jetzt in Zeiten von einem Biodiversitätsverlust, dass wir wieder Tieren Möglichkeiten geben, Lebensräume bereitzustellen. Wir verschönern unser Grundstück dadurch natürlich. Also es gibt ja, ich habe ja die Ökosystemleistungen angesprochen, die von Grün ausgehen. Also wir kühlen unsere Umgebung, haben dadurch auch geringere Temperaturen im Haus selbst, wenn wir nicht diese ganz ausgeprägten Heizflächen um das Haus haben, also mehr Grün und ja, stimmt, einfach versuchen, ja, durch positive Argumente den Leuten klarzumachen, dass wir Grün in unseren Gärten brauchen, dass es ganz wichtig ist, dass es auch für die menschliche Gesundheit unglaublich wichtig ist. Es gibt zum Beispiel ganz tolle wissenschaftliche Studien, die festgestellt haben, dass Stadtgrün essentiell wichtig ist für die psychische Gesundheit. Es ist nachgewiesen, dass in Städten, die besonders grün sind, deutlich seltener Angststörungen, deutlich seltener Depressionen auftreten beispielsweise. Also man tut auch was Positives für die Psyche sozusagen.
Ja. Ja, ich denke auch so, das ist jetzt die Gefahr, gerade mit so den älteren 70er-Jahre-Bauten, ja, wo man damals so mehr so quadratisch praktisch gut gebaut hat, ja, die dann auf Vordermann zu bringen und da zu gucken, mehr Grün reinzulassen. Also gerne bringen wir auch immer mal wieder dieses Beispiel vom Herrn Hundertwasser, der schon ja, vor etlicher Zeit ja schon so weit gedacht hat, ja, schon das auch gerade wie du sagst mit der Psyche, ja, das ist auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den man da auch schon beim Bau mit berücksichtigen ja, kann und dann auch noch Grün mit reinfließen lassen kann, damit das alles auch so ein bisschen organischer wirkt. Ja, das ist natürlich schwierig, wenn ich da so einen Klotzbau habe, aber selbst da, ja,
wie du es ja gesagt hast. Gibt es ganz tolle Möglichkeiten, mit einem Flachdach eine Dachbegrünung draufsetzen. Wir können auch Dachbegrünung bei geneigten Dachflächen einbringen. Da müssen wir natürlich gucken dann, dass wir entsprechende Schubsicherungen unterbringen. Ja, es lässt sich nahezu jede Fassade begrünen, sage ich mal. Wir können auch vorgelagerte Systeme implementieren, als beispielsweise Spalierobst aufgezogen. Auch das ist möglich. Das heißt, man hat gleich noch ein paar Früchte, die man essen kann dann. Also da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, die man schaffen kann.
Ja. Gibt es da jemand, an den man sich noch wenden kann, gerade so bei Gebäudegrün? Könntest du da irgendwie noch so eine Anlaufstelle nennen?
Es gibt zum Beispiel den Bundesverband Gebäudegrün, der ist deutschlandweit tätig und da gibt es verschiedenste Personen auch, die man gerne mal einladen kann für einen Vortrag beispielsweise, aber auch, denke ich, für entsprechende Beratungsgespräche auch. Also die sind so in deutschlandweit ziemlich führend, sage ich mal.
Ja. Da können dann auch Privatleute einfach anrufen und sagen, hören Sie mal zu, mein Haus sieht so und so aus, was kann ich da tun?
Genau, da kann man sich entsprechend beraten lassen, einfach auf die Homepage mal gehen vom Book und da kann man einfach mal schauen dann, wie man da entsprechend Kontakt aufnehmen kann.
Also Book, Abkürzung für Bundesverband.
Genau, Bundesverband Gebäudegrün.
Genau. Genau. Dazu werde ich dann auch später in Informationen nochmal einen Link einstellen, wo Sie dann auch nochmal hier auf die Seite vom Bundesverband Gebäudegrün kommen, wenn Sie da auch noch mal ein paar Fragen haben. Aber natürlich können Sie sich dann auch immer auch noch an uns wenden. Ja, Wasser ist ein ganz, ganz essentielles Thema, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Es gibt da so eine Möglichkeit, immer mal wieder haben wir das gesehen, es ist ein sogenannter Regendieb. Klingt jetzt ganz ausgefallen. Ich glaube, du zeigst es auch immer ganz gerne in deinen Vorträgen. Ja. Wie ist denn der aufgebaut oder was kann man da machen, um vielleicht da auch noch so ein bisschen mehr Feuchtigkeit, Wasser in seinen Garten zu leiten?
Genau, das ist eine ganz einfache Lösung. Wir müssen ja den Hintergrund sehen, warum diese Regendiebe sinnvoll sind. Es ist ja so, dass wir einen Großteil des Dachflächenwassers oder teilweise auch bis zu 100% des Dachflächenwassers direkt in die Kanalisation führen. Das heißt, es steht uns beispielsweise zur Gartenbewässerung nicht zur Verfügung. Wir haben eben dann häufig im Sommer die Probleme, dass unsere Gärten austrocknen, dass wir praktisch jeden Abend gießen müssen. Und dem können wir eben entsprechend entgegenwirken, indem wir wirklich versuchen, das Dachflächenwasser dann eben direkt in den Garten zu leiten. Ja. Und da bietet sich eben entsprechend der Regendieb an. Der Regendieb ist ein System, was auch sehr günstig ist. Das kostet nur zwischen 20 bis 70 Euro, je nachdem, was für eine Materialbeschaffenheit verwendet wird. Es wird praktisch in das Fallrohr eingebaut und dann kann das Regenwasser, was auf der Dachfläche anfällt, eben dann aus dem Fallrohr abgeleitet werden. Mhm. Beispielsweise direkt in eine Zisterne oder in ein in eine Regentonne beispielsweise, kann aber auch direkt über einen Schlauch beispielsweise in den Garten gelegt werden. Und wenn man das jetzt beispielsweise im Winter macht, also im Winter haben wir ja noch entsprechende Niederschläge, dann können wir dadurch eben unsere Wasserreserven auffüllen. Das heißt, wir können unsere Regentonnen voll machen, wir können unsere Zisternen voll machen. Wir können aber auch natürlich entsprechende Wasserdepots im Garten anlegen. Das heißt, wir verlegen den Schlauch immer mal wieder nach einer gewissen Zeit, können damit eben dann entsprechend kleinere Wasserdepots im Winter, im Frühling anlegen. Und dann haben wir eine ganz andere Ausgangssituation, wenn wir entsprechend in den Frühling gehen, in den Sommer gehen, weil wir dann einfach unsere Wasserreservoirs im Garten schon frühzeitig aufgefüllt haben. Und das ist eine ganz tolle, einfache Möglichkeit, Regenwasser auf dem Grundstück zu halten und natürlich auch eine kostenfreie Sache. Das heißt, wir brauchen kein Trinkwasser mehr zur Gartenbewässerung, sondern wir können wirklich Regenwasser sammeln dadurch entsprechend und haben eine kostenfreie Gartenbewässerung.
Ja, also was ganz Interessantes. Also dazu werde ich auch gleich nochmal ein paar Informationen dann für Sie bereitstellen in den Informationen. Aber wir haben es ja auch ein paar Mal auch schon bei uns erwähnt gehabt, wenn wir mal einen Vortrag hatten. Und dann ist immer die Frage, wo bekommt man eigentlich so einen Regendieb her? Kriegt man den ganz einfach im Fachhandel, Baumärkte oder wo finde ich den?
Genau, der Regendieb ist ganz einfach zu bekommen. Da geht man einfach in den nächsten Fachhandel, in den nächsten Baumarkt. Und ich würde mal sagen, ein Großteil der hiesigen Baumärkte müsste über solche Regendiebe verfügen. Und mit ein bisschen Kleingeld dabei ist der entsprechend dann auch gut zu finanzieren. Wie gesagt, die Kosten liegen meist zwischen 20 bis 50 bis 70 Euro, sage ich mal. Und auch das Einbauen selbst fordert jetzt kein besonderliches handwerkliches Geschick, ist eigentlich für jeden möglich und hat unglaublich viele positive Synergien.
Ja, die Kosten kommen wahrscheinlich damit zusammen, weil es da nochmal verschiedene Materialien gibt. Ich glaube, aus Kunststoff habe ich schon welche gesehen, gibt ja noch welche aus Metall. Das ist dann wahrscheinlich einfach nur eine Frage der Langlebigkeit, was man dann da gerne verwenden möchte. Zum Einbau, die Frage habe ich mir selber auch schon gestellt gehabt. Wenn man jetzt das Rohr anschaut, also den kann ich ganz einfach anschließen oder muss ich da selber nochmal irgendwie was schneiden oder?
Genau, der wird ja praktisch in das Fallrohr eingesetzt. Je nachdem muss dann eben ein Stück von dem Fallrohr entfernt werden und dann wird eben dieser Regendieb dann praktisch in dieses Fallrohr eingebracht. Ja. Und es besteht eben auch die Möglichkeit, was ganz toll ist, wenn es jetzt zum Beispiel Starkregen gibt oder die Regentonne voll ist, sage ich mal, dann kann man entsprechend einen Hebel umlegen sozusagen, sage ich mal, und dann führt das Wasser wieder direkt aus dem Fallrohr praktisch in die Kanalisation. Das heißt, man hat zwei Varianten, entweder man leitet es ab in eine Wassertonne, Regentonne, wie auch immer, direkt in den Garten, oder wenn jetzt mal ein ganz heftiges Starkregenereignis ansteht und man ein bisschen Angst hat, dass man vielleicht seinen Garten unter Wasser setzt, dann kann man auch da entsprechend den Hebel umlegen und dann wird das Wasser direkt wieder in die Kanalisation geführt.
Ja, super. Also wirklich mit ganz einfachen Möglichkeiten kann man schon bei sich im Privathaushalt also schon wirklich was Gutes tun. Es waren ja jetzt ganz, ganz viele Informationen, deswegen haben wir den Podcast jetzt dann auch in zwei Teile aufgeteilt, aber wer dann noch ein bisschen was nachlesen möchte oder sich noch ein bisschen mehr informieren möchte, du hast dann natürlich auch nochmal selber in die Tasten gehauen, sage ich mal, und hast da noch ein bisschen Literatur dazu veröffentlicht. Vielleicht magst du da nochmal kurz noch was dazu sagen.
Das Buch heißt Natürlich, natürlich, prima Klima für Stadt, Haus und Garten und ist wirklich ein ganz tolles Buch, weil es die ganzen Tipps, die ich jetzt heute beispielsweise aufgeführt habe, in diesem Buch enthalten sind. Wir zeigen dort eben, wie der Klimawandel sich auswirkt. Wir zeigen Möglichkeiten, was jeder Einzelne tun kann um sein Haus herum im eigenen Garten. Wir haben beispielsweise auch 10 Direktmaßnahmen aufgeführt in dem Buch. Das heißt, da kann man direkt sehen, was man wirklich direkt sozusagen umsetzen kann. Da geht es um Kompostierung, da geht es um Entschotterung des Vorgartens, da geht es um Pflanzen von klimaadaptiven Pflanzen beispielsweise. Wir haben aber auch in dem Buch verschiedene Experten zu Wort kommen lassen, die dann nochmal kleinere Passagen geschrieben haben zu verschiedensten Themen. Und ja, das Buch ist im Knecht Verlag erhältlich. und ist wirklich ein ganz kleines Buch mit ganz tollen Informationen, Tipps rund um das Thema klimagerechte Stadt, klimagerechter Garten.
Genau, also wer möchte, kann da auch gerne nochmal nachschauen. Ja, Christian, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. War jetzt eine ganze Palette, die wir da abgearbeitet haben, aber es ist halt auch ein sehr, sehr großes, umfangreiches Thema, das da, mit dem wir es da zu tun haben. Von daher ja, braucht man da auch ein bisschen mehr Zeit als sonst, das ist klar. Ansonsten, wer noch Fragen hat, der kann sich gerne an uns wenden oder wir können sie auch gerne noch an Herrn Christian Kotremba weiterleiten. Unsere Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Informationen. Ja, dann, wie gesagt, ich bedanke mich.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Und ja, wenn es Fragen gibt, einfach eine Mail schicken, denke ich. Und dann kann die Mail gerne an mich weitergeleitet werden. Ich bin auch gerne bereit, dann natürlich entsprechend Fragen auch zu beantworten.
Alles klar. Gut zu wissen. Super, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.